Hallo, herzlich willkommen bei Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Heute haben wir das Thema Erkrankung, Umgang mit Erkrankung, insbesondere mit der Krebserkrankung. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht mag sich meine Interviewpartnerin einmal kurz vorstellen.
Hallo, ich bin die Franziska.
Okay, bestimmt hast du auch Familie und dann reden wir darüber noch näher. Wir sind hier zusammen. Was kann ich dir anbieten in mein Tante Emma Laden? Tee oder Kaffee?
Wasser.
Wasser. Oder. Das ist schon mal sehr gut. Wenn du dir ein Getränk aussuchen könntest, der deinen Charakter beschreibt, was für ein Getränk wäre das?
Stille Wasser.
Stille Wasser. Ah. Warum stille Wasser?
Ja, das schmeckt mir aktuell am besten. Ja, manchmal gibt es nach der Laune mal was auch anderes, aber meistens stille Wasser mag ich am liebsten.
Der beschreibt dir, beschreibt deinen Charakter. Stille Wasser sind tief.
Ja? Ja, so charaktermäßig habe ich jetzt nicht daran gedacht. Keine Ahnung. Könnte ich jetzt nicht ausdenken, welche Getränke zu mir passt. Keine Ahnung. Mhm.
Vielleicht schon stille Wasser. Stille Wasser sind wirklich tief. Stille Wasser sind sehr... Ja, da entdeckt man viele, viele, viele neue Facetten, finde ich.
Aha.
Ja. Gut, dann wollen wir mal einsteigen, stille Wasser. Wie lief das denn? Wann hast du gemerkt, dass du krank bist? Woran hast du gemerkt, dass die Krebserkrankung da ist? Wie wurde das entdeckt? Wie ist deine Geschichte?
Ja, man hört man immer im Radio oder im Fernsehen, da soll man ab und zu mal so, oder wird man gesagt, bei jedem, wenn man duscht, mal immer rübergehen und abtasten. Und dann lag ich einmal in der Badewanne und dann habe ich so nachgedacht, ach, ich könnte mal auch mal gucken, ob ich da irgendwas habe. Und auf einmal habe ich wirklich was gefühlt. Und dann habe ich dann auch erstmal so Gedanken gemacht, ach du Scheiße, ist das jetzt nur, was eigentlich nichts Schlimmes ist oder ist wirklich da was? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich rufe am besten den Frauenarzt an und frage ich mal danach. Und da habe ich auch Termin gemacht und dann bin ich auch hingegangen und erstmal wurde auch untersucht und da wurde aber einfach so mitgeteilt, dass, also da ist nichts. Das wäre nur dichter Gewebe und ich soll mir keine Sorgen machen. Mhm. Und dann war ich auch ruhig gestellt. Da habe ich gedacht, ja, okay, er hat ja Ahnung, ne? Und dann habe ich, er sagte noch zum Schluss noch, aber wenn ich dann beruhigt fühle, dann könnte ich noch, wenn, also er könnte mir Mammographie aufschreiben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, habe ich dann auch mitgenommen. Aber ich habe erstmal keinen Termin gemacht, weil erstmal habe ich gedacht, ja, da ist ja wahrscheinlich nur dichte Gewebe und ich habe dann auch keinen großen Gedanken mehr darüber gemacht. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, aber ich lasse mal trotzdem Kontrolle machen. Und dann habe ich dann Termin gemacht und da haben sie auch festgestellt, das wäre dichte Gewebe und ist nichts. Und dann, ich wurde immer ruhiger. Ich habe gesagt, ja, okay, da ist ja nichts. Da ist ja nur dichter Gewebe, ne? Weil ich schon die zweite sagt und eine andere Untersuchung. Also nicht nur abtasten und nicht nur Ultraschall, sondern auch, wie gesagt, Mammographie. Ja, halbes Jahr später, wo ich dann wieder zur Kontrolle gehen musste, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass, aber... dass es ein bisschen härter ist und ein bisschen größer. Mit meinem Mann haben wir immer wieder geguckt. Und, aber ich konnte das nicht abmessen. Ich wusste nicht, dass das wirklich größer geworden ist. Ich war so ein bisschen unsicher. Und bei der meinen Frauenärztin, also wo ich erst einmal war, also mit meiner Befund, da war die Vertretung Arzt da. Und wie gesagt, meine Frauenärztin hat dann im Winter oder Herbst, ich weiß es gar nicht mehr, angeschaut Und da fragte er, habe ich das Gefühl, dass das größer geworden ist? Und ich wusste das nicht. Ich war total unsicher. Mhm. Ist das nur mein habe ich nur so gefühlt, ob das wirklich größer geworden ist oder war gar nicht größer, ne? Und ich sage, ja, ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Und dann habe ich nur so nachgefragt, weil ich habe dann schon im Kopf gehabt, was ist, wenn unter die Dichtergewebe doch ein Knoten ist?
Den man nicht so fühlt, oder wie?
Was man nicht fühlt und nicht sieht. Mhm. Per Ultraschall auch vielleicht auch nicht. Und dann habe ich das nachgefragt, ob das möglich ist, dass unter der Dichtergewebe ein Knoten könnte sein. Sagte sie einfach nur ja. Und dann habe ich erwartet, ja, vielleicht sagt sie noch was, wie könnte man das rausfinden, ob da was da ist. Aber kam von ihrer Seite nichts. Und ich habe gedacht, weil sie dann einfach keinen Sorgen gemacht hat, habe ich auch versucht, dann auch nicht mich verrückt machen. Und gesagt, ja, dann ist ja nichts. Ne?
Was ruhig ist, okay,
ja, genau.
Wenn die das sagt.
Genau. Und ich habe, wie gesagt, vorher habe ich nie mich beschäftigt mit Brustkrebs. Und deswegen habe ich dann auch nicht so gewusst, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, wie man untersucht. Ich habe gedacht, die Ärzte sind da, selber mir sagen, was für Möglichkeiten gibt es, sicher zu gehen, ob da wirklich ist.
Also die wissen schon irgendwie.
Ja, genau. Ich habe gerade, sie haben das studiert und sie haben da eine Ahnung. Und
sind ja die Spezialisten.
Und wenn ich als Patient hingehe und ich muss als Patient auch nicht Ahnung haben von irgendwas, ne? Und ich habe gedacht, wenn irgendwas ist, dann wird sie mir schon sagen, wo ich hingehen muss oder was ich machen muss oder wenn irgendwas doch was ist. Auf jeder Seite kam ja nichts. Ne? Also auf meine Frage dann einfach hat nur gesagt, ja, könnte sein. Aber das war es dann auch. Von jeder Seite kam nichts. Und sie sagte nur, ja, halbes Jahr später, da machen wir nochmal Kontrolle zur Sicherheit. Mhm. Ja, und halbes Jahr später, was sie so nachhinein komisch fand, aber in dem Augenblick nicht. Ein bisschen war ich verwundert, weil auf linker Seite im Achselbereich so lange hat mit Ultraschall geguckt, so lange abgemessen. Und dann habe ich gedacht, stimmt was nicht, aber ich wollte nicht aussprechen, weil man wollte man auch diese Sorgen nicht einreden. Ne? Ja, also man wollte man nicht sich reinsteigern, dass da vielleicht doch was ist. Und ich habe dann gedacht, so irgendwie, ach, sagst du nichts, ist da auch nichts. Ne?
Ja, ja.
Und mir ist nur nachhinein aufgefallen, noch zu Hause, als ich nach Hause ging, der hat so lange linke Seite im Achselbereich geguckt. Bei rechter Seite war nicht so lang. Aber sie hat nichts gesagt. Sie sagte dann, ja, in der Sommer dann oder in ein paar Monaten machen wir dann wieder Mammographie zum Kontrolle, dass wir dann sicher sind, dass da nichts ist. Und dann habe ich dann da auch schon wieder gezögert mit der Mammographie, weil irgendwie hatte ich keine Zeit, da hatte ich so viel zu tun gehabt und irgendwas war immer dazwischen. Und ja, bis ich dann endlich angerufen habe und bis ich dann endlich bei Mammographie Termin bekommen habe, das war schon eine Woche vor Urlaub. Und ja, dann bin ich hingegangen und dann, ich war so positiv eingestellt, nur zur Kontrolle. Also ich habe da nichts Schlimmes gedacht. Ich habe wirklich, die Ärzte haben sie mich so weit hingebracht und ich habe dann so mich beherrscht, dass ich dann mich nicht verrückt gemacht habe und habe wirklich geglaubt, da habe ich nichts. Und die bin ich auch so hingegangen, nur zur Kontrolle. Ja, und dann hat die, es wird immer so gemacht, erst Mammographie und dann hinterher Gespräch mit der Ärztin.
Am selben Tag?
Ja, ja. Und bin ich reingegangen und dann ich sollte mich wieder ausziehen und hinlegen und wollte mir wieder Ultraschall machen, aber hat sie nichts gesagt, ne?
Was ist das für ein Gefühl, wenn die Leute plötzlich nichts sagen?
Ja, das war ja schon komisch, weil ich kannte schon vorher mit Mammographie, da wird ja kein Ultraschall, wenn es nichts ist.
Ja.
Und dann habe ich dann mich hingelegt und dann fing er so mit Ultraschall und dann hat sie dann so mitgeteilt, dass ich dann schon ganz sicher ist, dass ich bösartige Krebs habe.
Da hat sie schon gesagt.
Ja. Also die Form, die Größe, dass sie schon von der Brust in die Achsel gegangen ist. Und jetzt wird mir ein bisschen schwer.
Das glaube ich. Das ist doch schwer.
Ja. Er war so wie Ohrfeige, ne?
Glaube ich. Was hat sie dir gesagt, während du da lagst noch?
Weil sie dann zeigte auch die Bilder und dass so laut Bilder schon wusste, dass es bösartig ist. Da war keine Frage mehr.
Da war einfach nur Punkt, so ist es einfach.
Also da war keine Frage, ob das vielleicht gutartig ist. Da wusste sie schon, dass es bösartig ist.
Ja.
Da meinte sie, das wusste ich schon bestimmt, habe ich schon bestimmt geahnt. Und ich sage, nein, habe nicht geahnt.
Oh, okay. Also ist sie davon ausgegangen, dass du schon Vorwissen hast, aber hattest du nicht, und dann hat sie
Nein.
das so gesagt.
Ich sag mal so, ich habe immer da was gefühlt, aber ich habe immer geglaubt, das wäre nur dichter Gewebe, weil alle sagen immer dichter Gewebe
Ja,
und nie was gesagt. Ne?
ja.
Und dann hat sie auch gesagt, dass ich dann so dichter Gewebe habe, dass die dann darunter nie sehen konnten. Und das haben sie auch hinterher in der Klinik auch gesagt, dass durch die dichte Gewebe könnte man nichts sehen. Und bis zum OP haben sie gar nicht gewusst, wie groß der Krebs ist unter dem dichten Gewebe. Und ja, das hat mich dann hinterher, also wie gesagt, das war für mich total ein Schock, weil ich war immer gesund, immer. Ich hatte nie großes, außer Erkältung oder so. Ich hatte nie irgendwas Problem und ich habe nie gedacht, dass ich so erkranke, ne?
Ja, denkt man ja auch nicht, bis es dann wirklich eintrifft.
Ja, ich hab mich immer gesund gefühlt, immer. Und ich habe stark und gesund. Und auf einmal kriege ich so eine Diagnostik. Und was mich auch geärgert hat, wenn ich dann irgendwas komisch fand, egal was war, ich bin immer zu Arzt gegangen, weil ich habe gesagt, immer rechtzeitig zu gehen, als dann, wenn zu spät ist. Und wenn man schon sagen, das ist, dass schon sofort, nur laut Bilder, das schon bösartig ist. Ich habe gedacht, boah, ist mein Ende. Ist da, ne? Also, wie kann das denn sein? Seit einem Jahr gehe ich ständig mit meinem Bus zum Arzt und ist nichts. Und auf einmal kriege ich so eine Ohrfeige, bösartig. Und er sagt,
Ja.
können Sie mich überhaupt noch retten? Ne?
Da hast du schon was gemacht, du hast Vorsorge gemacht, und dann
Ja.
plötzlich kommt es dann doch anders, und wo
Ja.
du dich wahrscheinlich gefragt hast, warum haben die das vorher nicht gesehen? Weil
Ja.
du ja immer zur Vorsorge auch
Ja,
gegangen bist, ne?
genau. Und dann hinterher, also da natürlich, dann kommt die ganze Prozedur, da haben sie dann Ge Gewebe abgenommen und das hat mich geärgert, wenn diese Möglichkeiten gibt und ich wusste nicht, was für Möglichkeiten gibt es zu erkennen. Warum hat diese Ärztin, wo ich dann halbes Jahr vorher nachgefragt oder ja, mehr als halbes Jahr vorher nachgefragt habe, könnte sein, dass unter die dichte Gewebe vielleicht auch Krebs könnte verstecken und dann nicht bemüht hat, irgendwie doch mal einmal abchecken mit Gewebeprobe. Und
Oder
das.
aufgeklärt wenigstens, ne? Also ich habe rausgehört, du wirst auch nicht aufgeklärt, was für Möglichkeiten es gibt.
Ja, also gar nichts. Dass mal so selber dann sage, ich möchte gerne dahin oder dahin gehen, wenn sie selber nicht vorschlägt. Und ich hatte nämlich auch keine Ahnung. Ich habe dann auch irgendwie, sage ich mal, verdrängt den Thema, mit diesem Thema beschäftige, mit Brustkrebs und was man machen kann, zu erkennen oder so. Weil ich habe irgendwie voll geglaubt, dass das nichts anderes ist, nur dichter Gewebe ist. Ne?
Es klingt so, als hättest du dich nicht richtig ernst genommen gefühlt, auch von den Ärzten. So, ist das? Hast du dich nicht ernst genommen gefühlt?
Nein, war das nicht so, sondern ich fand es eigentlich so, dass die Ärzte, wie soll ich mich ausdrücken? Also, dass die Ärzte, vielleicht haben sie zu wenig Zeit, aber ich finde, wenn eine Patientin kommt mit sowas und es fühlt sich, ich hatte richtige, so harte, wie eine so große, so eigroß von der Länge her, eigroß, Stein hätte in Nähe von meinem Bußwarzen gewesen. Mhm. Und dann sage ich mal so, ich finde, ein guter Arzt soll man auch weiter gucken und nicht immer so, so Punkt, habe ich nichts gefunden, dann ist auch nichts. Und wenn, also ich finde, sie nicht jeder Arzt bemüht sich einfach auch wirklich hundertprozentig abchecken, da ist wirklich nichts. Mhm. Sondern sie machen schnell Punkt und nicht weiter gucken.
Also da das Gefühl, die haben keine Zeit gehabt und konnten sich keine Zeit nehmen oder auch keine, haben sich keine Zeit nehmen wollen.
Ja, ich denke auch, dass einige Ärzte sind auch so, die denken, heute ist mit der Internet, alle wissen schon Bescheid durch Internet, ne? Mhm. Und deswegen klären sie auch nicht auf, was man machen kann oder kann sein, dass wegen Zeit. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, ein guter Arzt muss dann auch mal kurz darüber sprechen.
Mhm. Auf jeden Fall. Und auch, wie hast du dich dann gefühlt, als sie dir das gesagt haben? Hättest du dir was anderes gewünscht, wie sie dir das sagt?
Nein, also sie war ganz nett. Mhm. Auch mitfühlend. Und also diese Ärztin bei Mammographie hätte ich nicht anders gewünscht. Also sie war total ehrlich. Mhm. Und das war für mich auch wichtig, ehrlich. Mhm. Und auch mitfühlend. Ne? Also das ist die zwei Sachen, finde ich, das auch sehr wichtig ist. Dass das man ist, so ja, ehrlich mitteilt, wie das aussieht, mhm, und auch mitfühlend. Mhm. Dass dann nicht so einfach so wie ein, weiß ich nicht, wie ein Tier so abarbeitet, sondern ja, so ja, hatte sie Zeit genommen und sie hat auch Verständnis. Und sie sagte, weil ich dann habe gedacht, muss ich jetzt schnell wieder für nächste Patienten planen. Und dann sagt, nein, lassen Sie sich Zeit. Also wirklich, sie war sehr nett. Und ich bin froh dann, weil ich dann immer noch zur Kontrolle hingehen muss und immer wieder sie, und sie freut sich jedes Mal, wenn ich dann so gute Ergebnisse habe, dass schön, ich kein wieder,
ja, das ist wieder oder so. Genau. Das heißt, du konntest dir danach nach der Diagnose da Zeit nehmen?
Ja, bei ihr, ja. Also in ihrem Zimmer. Mhm. Ne?
Warst du dann alleine da oder hattest du Begleitung?
Alleine. Und dann war sie auch so nett, sie sagte, am besten gehe ich sofort zum Brustzentrum und mache ich da Termin, dass sie weiter behandelt werde. Und sie hat mich dann auch bis zum Brustzentrum begleitet. Ne?
Oh wow.
Ja.
Das ist nicht selbstverständlich, ne? Nee. Schön, dass du sie da noch hast.
Ja, ja. Also, weil sie, glaube ich, hat auch gefragt, ob ich Begleitung habe.
Ja.
Und dann, weil ich keins hatte und ja, das fand ich sehr nett von ihr.
Das stimmt. Wie ging es dann weiter, nachdem du das erfahren hast?
Ja, natürlich war sehr, sehr schwer, sich zusammenzureißen. Eine Woche vor Urlaub und eine Woche hatte ich, wo mein kleiner Sohn seinen Geburtstag hatte. Und dann muss man, das Kind möchte auch seinen Geburtstag feiern und wir wollten im Urlaub und wir wussten jetzt gar nicht, was jetzt passiert. Wir wussten jetzt nicht, was können wir noch machen jetzt? Also so bei normaler Leben weitermachen. Wie können wir das machen? Wie können wir ermöglichen, dass wir vielleicht doch Urlaub fahren oder können gar nicht mehr? Was passiert jetzt mit mir? Ne? Also das war schon sehr schwer. Und dann war ja auch so, dass man bei diesem Brustzentrum nicht sofort Termin geben wollte und wir wollten so schnell wie es möglich,
ja, klar,
rausfinden. Wir haben dann trotzdem noch gehofft, dass es doch gutartig ist.
Ja, dass sie sich doch irgendwie vertan haben.
Ja, vielleicht sieht es so aus und man versucht man immer noch, ja, die positiven Hoffnungen. Auf jeden Fall, ja, da versuchen wir schnell gucken, also im Schwetter haben wir ja nicht so schnell, darf ich das sagen? Da haben wir nicht so schnell Termin bekommen, wie ich das wollte. Ich wollte noch den gleichen Wochentermin bekommen und nicht erst nächste Woche. Und dann haben wir dann in Dortmund, also das war ja auch so, dass mein Mann dann zu Frauenärztin hingegangen, hat mitgeteilt, dass ich dann, so sieht bei mir aus. Und er möchte gerne ganz schnell ihr Termin bekommen im Brustzentrum und ob sie dann bemühen könnten, für mich einen schnellen Termin bekommen in irgendeiner Klinik. Und Dann haben sie dann von Dortmund den Telefonnummer gegeben und da haben wir auch den gleichen Woche noch Termin bekommen. Allerdings erstmal zu Vorgespräch. Und dann haben wir dann einen Tag später den Gewebeprobe und darauf die Woche, also Montag, dann haben wir dann wieder die Ergebnisse, also ging ratzfatz, fand ich dann auch schön und der Arzt hat mich dann auch im Brustzentrum beruhigt, er sagte so, dass mein Krebs ist nicht so schnell gewachsen ist und wenn ich jetzt im Urlaub fahre, wird auch nichts mehr großartig ändern und sollen wir mal erstmal Urlaub machen und vielleicht eventuell nicht 3 Wochen, dann vielleicht nur die Hälfte und haben wir dann auch so entschlossen, dass wir dann doch zu Urlaub fahren, weil wir haben den ganzen Jahr hart gearbeitet und die Kinder haben sich gefreut und ich habe mir auch gedacht, wer weiß, wenn ich wieder Urlaub machen kann. Und ich habe gedacht, wenn wir im Urlaub fahren, dann kann ich mir auftanken, Energie sammeln. Das, ich sag mal so, dieser Kampf gegen Krebs wieder, so dass ich dann auftanken kann. Ja, war auch gut. Ich finde, das war eine gute Entscheidung von uns. Haben wir, wie gesagt, statt 3 Wochen, dann haben wir 10 Tage gemacht und ja, die Kinder sind bei unseren Eltern geblieben, bei meinen Eltern geblieben und haben sie ihr Ferien noch da weiter, also bis zum Ende gemacht. Das war auch für mich schön, weil ich sag mal, das für mich musste ich das bearbeiten alles. Das war für mich so schnell gekommen, womit ich, sag ich mal so, unterdrückt habe vielleicht oder war mir nicht bewusst, dass ich dann vielleicht doch habe oder ja, auf jeden Fall, ich musste das erstmal verarbeiten und natürlich weint man, also ich bin sowieso, ich weine sehr viel und da habe ich auch viel geweint und das wollte ich vor Kindern nicht machen. Ich wollte das verarbeiten, weil solange, also ich wollte mit meinen Kindern, weil die auch klein war, 5 und 7 und ich wollte gerne nur mal besprechen den Thema. Ich wollte für meine Kinder nicht Angst machen. Ich wollte, dass ich dann nicht weinend so da erzähle über meine Krankheit. Ich wollte einfach, dass ich erfasst mitteile, was passiert und so und keine Angst machen, dass wir positiv in die Geschichte reingehen, dass ich dann irgendwann gesund werde.
Also du wolltest dir Zeit nehmen, erstmal damit selber klarzukommen, bevor du das den Kindern dann nochmal sagst. Wie hast du es im Endeffekt den beiden gesagt?
Ja, ich habe eigentlich schon vor dem Urlaub ein bisschen gesagt, weil, dass sie verstehen, dass wir dann, weil die ohne uns haben sie noch nie Urlaub gemacht. Und dann habe ich dann gesagt, ja, dass ich von der Arzt haben sie rausgekriegt, weil ich dann, ich sag mal so, ich hatte schon in den Bussen auch ein bisschen, also beziehungsweise unter Achsel ein leichter Schmerzen. Ich sag mal, ich hatte Schmerzen gehabt. Und wenn wir mit Kindern gespielt haben, dann habe ich gesagt, ja, pass auf, ich habe da Schmerzen. Und dann habe ich dann für die Kinder so erzählt, wisst ihr, ich habe immer da Schmerzen und ist was gefunden, dass ich dann krank bin und da muss man mit Medikament, starkem Medikament behandeln. So, und deswegen muss ich erstmal zurückkommen nach Deutschland und die bleiben so lange bei Oma und machen sie ihr Ferienende. Und dann habe ich das so erklärt. Und als sie zurückkamen, dann habe ich dann so erzählt noch, dass ich dann so Medikament kriege. Und dann habe ich immer so starke Medikament, habe ich dann erklärt. Ne? Also ich habe jetzt Krebs auch nicht so gerne im Mund genommen.
Das Wort allein.
Für die Kinder habe ich nicht gerne im Mund genommen, weil ich hatte einfach Angst gehabt, dass sie Angst haben, dass ich vielleicht sterbe. Weil man im Fernsehen kriegt man so, selbst in Kindersendungen.
Ja?
Ja, da war ja ausgerechnet da, wo sie zurückgekommen sind von Urlaub. Und ich habe dann auch für den Kinder, ja, habe ich ja auch erzählt, dass ich dann so ein starkes Medikament kriege, wo ich meine ganze Haare verliere. Und dann war ja so ein paar Wochen später, so sage ich 2, 3 Wochen später, im Fernsehen, ausgerechnet bei Kika.
Schön.
Ja, dann haben sie erklärt, dass ein Oma war krebskrank und diese Mädchen hat und Familie immer besucht und haben sie alles getan und diese Oma ist auch gestorben. Ne? Mhm. Und am liebsten hätte ich weggeschaltet, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt in Panik rate, ne, dann werden bei Kindern noch recht die Alarmglocken angehen. Ne? Mhm. Aber dann habe ich gesagt, ja, egal, lass die mal Ende gucken. Das war ja schon kindgerecht. Mhm. Aber wenn du gerade akut noch ganz frisch ist, ne? Ist
noch was anderes, ja.
Genau. Und wie gesagt, sie haben geguckt und sie haben auch nichts dazu gefragt oder nichts dazu gesagt. Sie haben das nur angeguckt, ne? Mhm. Und ich habe dann so getan, ja, ob nichts wäre. Also ich habe dann, wie gesagt, nicht thematisiert, weil ich wollte nicht, ich wollte einfach nicht reinsteigern, ne? Weil das bringt dann auch nichts. Mhm. Ich weiß nur, dass das für meine Kinder war das ganz schlimm, als ich mitgeteilt habe, dass mein Haare verliere. Was mich auch, als mitgeteilt wurde, noch im Krankenhaus, das haben sie auch schon bei dem ersten Gespräch mitgeteilt, dass ich schon solche Medikamente, also Lautbilder, die wussten alle schon, dass es übersättigt ist. Und da wussten sie schon, dass ich Medikament brauche, wo ich mein komplett meine Haare verliere. Mhm. Und das hat mich ja sehr belastet. Also ich sag mal so, in dem Augenblick, wo das mitgeteilt wird, für mich war es schlimmer, als Chemo zu bekommen, meine Haare verlieren.
Ja,
ne?
Ja.
Ich hatte auch lange Haare gehabt und als Mitteilter musste ich sofort holen. Also ja, diese Gedanken, Chemo, ja. Und wenn es nicht anders sein muss, aber dann habe ich die Frage gestellt, werde ich auch meine Haare verlieren? Ja. Und dann könnte ich nicht mehr zusammenreißen. Mhm. Ne? Also das war für mich ganz schlimm, weil ich hab dann gedacht, dann sehe ich nicht so aus, bin ich nicht so fraulich. Ne? Mhm. Also für mich, Haare ist das nicht nur Kopfhaare, Augenbrauen, Wimpern, alles weg. Ne?
Ja, klar. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, du wolltest dem Kind, also dem Krebs, keinen Namen geben, also nicht so viel Raum geben lassen. Und ich habe das Gefühl, wenn deine Haare weg sind, dann gibt man der Krankheit wieder mehr Raum, weil es dann offensichtlicher ist, weißt du? Das, wenn das nur in der Brust ist, ist es nicht so offensichtlich, als wenn man plötzlich keine Haare hat.
Es war so. Also, für mich war das Thing, also, wie du sagst, wo die Wimpern und den Augenbrauen auch noch rausgefallen sind, dann habe ich so ungern die Perücke getragen, weil das dann ohne Wimpern, ohne Augenbrauen, hat man sofort gemerkt, da ist nicht echte Haare auf dem Kopf. Ne? Also so lange, bis ich noch den Augenbrauen und Wimpern dran hatte, das fiel es nicht so auf. Aber sobald die auch noch weggefallen sind, das war ja so, dass dann, ich habe dann gesagt, das sieht so affig aus mit meiner Perücke und auf meinem Kopf. Ne?
Mhm.
Aber wie gesagt, dann habe ich lieber gerne so dann irgendwie so Tücher getragen.
Mhm.
Wie Perücke, ne?
Ja.
Aber für mich war das auch sehr wichtig, aber habe ich das leider nicht hingekriegt. Ich wollte gerne so Perücke haben, wo es nicht auffällt, dass Perücke ist.
Mhm.
Aber das hat nicht funktioniert, weil ich habe dann festgestellt, hinten am Nacken, da hat man tiefe auch Haare.
Mhm.
Und bei Perücke ist ja, geht nicht so lange nach hinten. Und dann hat man so dieser, sag ich mal, dieser Cut, dieser Schnitt.
Mhm.
Und das für mich war das so unnatürlich. Und habe gedacht, wenn ich dann die Perücke habe und alle glotzen dich an, wie unnatürlich das aussieht. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, ne? Und ich wollte so gerne, dass keiner sieht, so ein richtig schöne Perücke. Aber diese ganz teure Perücken, das kannst du sowieso nicht leisten.
Ja, ja,
ne? Obwohl die Krankenkasse hat einen Teil dazu bezahlt. Und ich bin auch extra von der Klinik aus, die haben so eine Adresse gegeben, wo sie richtig gute Perücke machen. Und bin ich auch dahin gefahren, weil ich wollte auch nicht so eine 0850 verfilzte Perücke haben, sondern auch gute, wo man nicht sieht, dass dann nicht echte Haare sind. Ne?
Hm.
Ja, leider, also die haben schon alles Mühe gegeben und vielleicht ist, also alle haben gesagt, doch, sieht gut aus, aber ich habe das von keiner abgenommen.
Hm, du hast dich nicht wohlgefühlt in deinem Körper in dem Moment.
Ich habe gesagt, alle sagen das, weil alle wollen mich beruhigen und nett sein zu mir. Aber mich hat genervt, wenn jemand gesagt hat, doch, sieht gut aus. Mich hat das total genervt, weil ich habe gedacht, alle sind nicht ehrlich, weil sie wollen mich nicht verletzen, sie wollen mich aufhalten. Hm. Sie meinen es nicht böse. Hm. Aber mir hätte lieber gewesen, wenn sie lieber nichts sagen.
Hm. Na? Wie hast du dich denn angenommen gefühlt von deiner Umgebung? Also hattest du das Gefühl, alle versuchen irgendwie auf krampfhaft positiv zu machen oder ignorieren das?
Nee. Also ich habe, wo die Behandlung noch nicht angefangen ist, ich habe überall mitgeteilt. Also ich sag mal so, überall meine ich dann so Kindergarten oder Schule, dass ich dann Krebs habe und ich werde erstmal die ganze Chemo und alles muss ich dann durchmachen. Und ich habe dann deswegen schon mitgeteilt, wenn die Kinder irgendwie komisch sich verhalten, dass sie ein bisschen Verständnis haben.
Mhm.
Also ich habe da so offen geredet mit den oder beziehungsweise ich habe dann auch, weil mein Sohn hat dann Handball gespielt und ich habe dann auch eine Mutter angesprochen, ob das möglich ist. Ich weiß nicht, also ich habe dann schon so versucht, alles zu planen. Ne? Mhm. Ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, wie durch meine Behandlung, wie viel Zeit wir haben oder wie es mir so geht und ob das möglich wäre, dass ab und zu mein Sohn sie auch mitnehmen zu Handball, also mhm. weil ihr Sohn auch dann gespielt hat mhm. in gleicher Mannschaft. Also ich habe dann versucht schon sofort organisieren, dass dann, wenn es soweit ist, dass das alles dann läuft. Ne?
Mhm.
Und ja, die haben normal geredet und das war auch okay. Die haben dann immer gefragt, wie es mir so geht. Aber jetzt war ja nicht so, dass ich dann so... Also ich habe mich schon okay gefühlt. Mhm. Ne?
Also für dich war es okay, dass das nicht immer Thema war?
Ja, also wenn ich so nachdenke, ich sag mal so, ich war ja auch nicht so ganz schlank, wo ich dann erkrankt wurde und ich habe dann durch Brustkrebs auch nicht abgenommen. Also war das jetzt nicht so. Ich habe ja auch ein bisschen Cortison gehabt und ich war ja jetzt nicht so abgemagert wie bei zum Beispiel Leukämie oder so.
Mhm.
Und was ich dann so gehasst habe, ich sag mal, wirklich habe ich gehasst, weil ich dann so richtig schlapp fühlte, also mir ging es dann nicht so gut. Und dann, wenn ich da einkaufen gegangen bin und da habe ich jemanden getroffen und dann haben sie mir so mitgeteilt, wie gut ich aussehe. Und mhm. habe ich das gehasst.
Warum?
Hm?
Warum, finde ich interessant, warum hast du das gehasst?
Ja, weil ich fühlte mich scheiße. Und dann haben sie mir mitgeteilt, wie gut ich aussehe und sieht man gar nicht, dass ich erkrankt bin. Obwohl hatte ich den Perücke an und ich würde sagen, warum erzählen sie dann? Ich habe keinen Augenbrauen, ich habe keinen Wimpern und erzählen sie, wie gut ich aussehe. Mhm. Und dann durch Cortison hatte ich nur sogar ein bisschen leicht geschwollener Gesicht auch noch. Und dann erzählen sie, wie gut ich aussehe. Mhm. Und dann, wie schlecht aussieht aber mein Mann. Und das habe ich dann so gehasst, ne?
Okay, das ist aber seltsam.
Ja.
Aha.
Jeder hat gesagt, boah, dein Mann sieht so schlecht aus und so. Und das habe ich gehasst, weil ich fühlte mich so dreckig und dann alle sagen, wie gut du aussiehst und dein Mann sieht so scheiße aus, obwohl er war gesund, ne?
Mhm.
Und das hat mich dann genervt. Deswegen habe ich gehasst, ne?
Was hättest du dir stattdessen gewünscht von den Menschen?
Ja, also sie hätten mir nicht sagen müssen, wie schlecht ich aussehe, ne?
Ja.
Aber einfach nichts gesagt. Also
einfach nichts.
Ne? Also sollen sie mir nicht sagen, wie gut aussehe, wenn ich mich schlecht fühle, ne?
Mhm.
Verstehst du? Also einfach das hätte ich dann einfach gespart.
Hm.
Das hätte ich nicht, auch das, wie schlecht mein Mann aussieht, hätte ich auch nicht hören wollen.
Ich finde es auch schwierig, was zu sagen, ehrlich gesagt, von einer nicht betroffenen Seite. Was soll man dem Betroffenen sagen? Man will irgendwie was Gutes tun, aber ja. auch nicht zu übergriffig sein. Und
ja.
ich finde das voll schwierig, diesen großen Elefanten, der im Raum steht, das zu thematisieren, weil es ist ja da.
Ja.
Also ich wüsste nicht, was ich sagen sollte, ehrlich gesagt.
Nein, ich wollte jetzt gar nicht so, also wie gesagt, vielleicht, wenn man einfach gefragt hat, wie geht's dir, war okay. Auch das Beantworten war okay. nur wie sie sich empfunden haben, dass ich ein guter Seher, ich sag mal so, wenn mein Mann nicht rasiert hat, dann sah er immer so aus wie, ne, er ist müde, unrasiert, dann sah er wirklich nicht gut aus dann, ne? Aber wenn er rasiert hat, sah er auch dann wie ein normaler Mensch aus, ne? Und er hat dann auch ein bisschen, sag ich mal, er hat dann gearbeitet, dann kam nach Hause, dann musste mit Kindern Hausaufgabe machen, dann Haushalt ein bisschen und auch mich ein bisschen vielleicht versorgen oder so. Und er hat dann sich auch gehen lassen dann. Dann war unwichtig, mal rasieren oder so. Oder mal ja, duschen, hat er sich geduscht, aber ne, also er hat dann sich auch nicht dann schick angezogen, er hat dann seine Schlabbersachen angehabt, weißt du? Und also mich hat nur das gestört. Also darüber reden, wie es uns geht, hatte ich damit kein Problem. Also das war nicht schlimm. Ne?
Wir kannten uns ja schon zu der Zeit und ich habe das Gefühl gehabt, du hast versucht, mit dem Krebs so umzugehen, dass du Humor benutzt hast.
Ja.
Kannst du was darüber erzählen? Wie hast du das gemacht für dich?
Also ich bin, sag ich mal, erzähle ich mal so von ganz, ganz weitem her, was eigentlich gar nicht dazu passt, vielleicht zum Krebs, aber ich weiß noch, als wir Kinder waren und da gab es so manchmal Situationen, zum Beispiel, wir sind ja im Familienhaus groß geworden, was meine Eltern selber gebaut haben und das Dach war ja undicht und manchmal nachts, wenn es richtig geregnet hat und dann tropfte immer rein auf unser Bett. Und dann konnten wir nicht schlafen und dann müssen wir Schüssel halten und bis der Regen aufgehört hat und nicht mehr reingetropft hat. Und dann haben wir dann müssen wir lachen bei dieser Situation mit meinen Eltern und die Kinder haben wir dann gedacht, ja, wie bescheuert ist das, dann stehst du mitten in der Nacht und bist du hundemüde und stehst du mit Schüsseln. Und also da haben wir schon damals bei so einer Krisensituation lachen können, ne? Ja. Und bin ich heute auch immer, wenn irgendwas ist, dann, ich sag mal, ich bin schon sehr emotional, also ich kann schnell weinen, aber ich kann auch oft, manchmal vielleicht gar nicht passend, aber ich lach dann. Und das kann mein Mann gar nicht verstehen, wie kannst du jetzt lachen und so, ne? Und, aber ich habe dann versucht, ich finde, Lachen, das ist sehr wichtig, gesund zu werden. Aber ich lache nicht, weil das ist wichtig, gesund zu werden. Das kommt bei mir so raus.
Und
ich finde, das ist okay. Und ich versuchte auch dann, wenn es mir gerade so launisch auch besser ging, dann auch ein bisschen Späßchen machen. Und ja, auch so, ja, ich könnte so Beispiele nennen, aber manchmal sagt man, das ist dann so, Christian, also mein Mann sagte manchmal, das ist ja schon zu pervers. Ja, ich hatte am Arm zum Beispiel zu viel Bluterguss, also von der Blutabnahme und alles. Und dann bin ich mit meiner Mutter zu dem Friseur gefahren, wo ich dann meine Perücke bekommen sollte und meine Haare abgeschnitten sollte und hatte so eine Bluse angehabt, aber durch Zufall. Und wir haben dann irgendwo hingesessen und haben wir einmal so Kaffee getrunken. Und dann hatte ich dann so festgestellt, auf diese Blume sind ja so Blüten drauf. Und mehrere Blüten genauso lila ausgesehen haben und auch diese Blütenform wie auf meine Arm. Und da habe ich gesagt, Mama, guck, ich habe passend angezogen. Na, also, ja, und da müssen wir auch lachen. Oder mein Mann fragte, was kochst du denn heute? Und ich hatte im Backofen so Putenschenkel.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, mein Brust. Aber sag ich mal, schon ein bisschen. Aber, ich wollte ein bisschen so Humor machen.
Ein bisschen schwarzer Humor, ja.
Ja, aber. Ja.
Ich hatte das Gefühl, nicht jeder kam damit klar, wie du gesagt hast. Also, das war für dich einfach ein Umgang, damit klarzukommen. Aber Leute um dich herum haben sich manchmal dann wahrscheinlich gefragt, hey, was soll das denn jetzt?
Ja, das habe ich schon unter vier Augen. Also ich hab dieser Humor nicht so öffentlich gemacht. Ne? Das ist ja nur unter uns oder auch so mit meinem Mann. Manchmal hatte ich so Leid gehabt und während ich weinte, da musste ich auf einmal lachen, weil dann tut hier, tut da weh und überall. Und dann ist Und dann, wie gesagt, von Leid müssen wir schon lachen, wie jämmerlich ist das schon alles, ne? Also, ja, das ist schon dieser, sag ich mal, dieser blöde Humor von mir, das habe ich schon unter vier Augen gemacht, ne?
Aber das hat dir viel geholfen, also so war mein Eindruck, dass ich das
ja
schon...
Ja, ich sag mal, nur rumholen, das bin ich nicht, ne? Ja. Also ich brauche auch Lachen, ich lache gerne.
Ja.
Hallo, hier endet Teil 1 des Gesprächs. Morgen folgt Teil 2 des Gesprächs, so gegen 15 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Eure Tante Emma, Anita. Tschüss.